Wir haben jetzt natürlich auch noch eine kleine Rede hier und dazu darf ich begrüßen Andreas Haug. Andreas Haug ist Jugendsekretär beim DGB Nordbaden. Herzlich willkommen auch du, Andreas.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Mannheimerinnen. Ich bin ausgesprochen dankbar darüber, dass ich heute bei der Kundgebung des Bündnis Solidarität statt Preistreiberei sprechen darf. Bevor ich mich in Detailfragen verliere, mich in halbgaren Analysen über die Ursachen der Krise versuche oder Forderungen aufstelle, möchte ich eigentlich lieber darstellen, was mich heute hier stehen lässt. Wut. Wut über die Tatsache, dass während der Corona-Pandemie die Zahl der Millionäre in Deutschland um 58.000 gestiegen ist, während das Pflegepersonal, das sich während dieser Zeit den Buckel krumm geschuftet hat, lediglich mit einem warmen Applaus vom Balkon aus gedankt wird. Wut darüber, dass auch jetzt während der einschlagenden Krise die finanziell schwächer gestellten Menschen schon wieder die Krisenlasten aufgedrückt bekommen, während große Unternehmen Rekordumsätze erzielen. Wut darauf, dass die Arbeitgeberverbände die anstehenden Tarifverhandlungen mit lächerlichen Angeboten abspeisen. Wut darüber, dass in Mannheim 1.000 Arbeitsplätze bei EvoBus gestrichen werden sollen und sich ein Dreck um die sozialen Folgen gekümmert wird. Wut auf die Tatsache, dass Menschen Angst davor haben, nicht über die Runden zu kommen. Es ist jedoch nicht nur die Wut auf die zunehmende brutale Ungleichheit, die mich auf die Straße treibt. Es ist auch die Wut auf diese rechten Heuchler, die mich hier stehen lässt. Alice Weidel, Björn Höcke, Alexander Gauland und wie ihr ganzen mit Verlaub Schweine heißt. Ich richte diese Worte direkt an euch. Wie könnt ihr es wagen, euch als Stimme der kleinen Leute aufzuspielen, wo ihr nichts zu bieten habt, außer Spaltung und Hass auf die, die ihr als schwach betrachtet? Alles, was die politische Rechte als Lösung anzubieten hat, ist gelogen und zielt darauf ab, nach unten auf vermeintlich Schwächere einzutreten. Kriecht zurück in eure Höhle, geht mir aus den Augen. Jedes weitere Wort an euch ist die Luft, die wir hier atmen, nicht wert. In meiner Welt sollen alle Menschen gleichberechtigt ein schönes Leben führen können. Und die, die dem im Weg stehen, sollen sich warm anziehen. Ich bin außerdem wütend auf die vermeintlich starken Männer. Erdogan, Bolsonaro, Modi, Putin, Khamenei und wie sie alle heißen. Die mit Skrupellosigkeit, Ignoranz, Gewalt und Spaltung regieren und nicht erst seit gestern ihre autoritäre Fratze offenbaren. Nein, diese starken Männer sind nicht unser Hauptproblem. Aber sie sind der Zuspitzung und Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas, das mir große Angst macht. Ein Klima, in dem Härte und Brutalität, Rücksichtslosigkeit als etwas Gutes und Solidarität, Zärtlichkeit, gegenseitige Hilfe als etwas Schlechtes betrachtet wird. In so einer Welt möchte ich nicht leben. Ich bin wütend auf ein Wirtschaftssystem, dessen Logik auf grenzenlosem Wachstum basiert und nach unsere Lebensgrundlage dem Profit einiger weniger opfert. Das zeigt sich im Kleinen im Dorf Lützerath, welches mit politischer Rückendeckung der Grünen von RWE weggebaggert wird, und im Großen an der uns bevorstehenden Klimakatastrophe. Ich habe das, was uns bevorsteht, nicht im Geringsten verarbeitet und bin dennoch nahezu ohnmächtig. All das hinterlässt mich fassungslos und ich nehme es der Politik, den vermeintlich starken Männern, den rechten Heuchlern, den Konzernen, der, entschuldigt bitte die vielleicht altbackende Formulierung, der herrschenden Klasse, ganz persönlich übel. Ich würde lieber auf dem Sofa sitzen und einen spannenden Film schauen oder einen schönen Abend mit meinen Freundinnen verbringen, anstatt hier stehen und ihnen meine Wut, wenn auch nur symbolisch, ins Gesicht schleudern zu müssen. Bei mir ist das vielleicht ein Luxusproblem. Bei vielen tausenden Menschen sind die Probleme von existenzieller Natur. Seid übrigens froh, dass bisher nur symbolisch Dinge geschleudert werden. Eigentlich wäre mir bei all der bereits genannten Scheiße nach anderem zumute. Die sich derzeitig formierende Streikbewegung unserer französischen Kolleginnen spricht da bereits eine bedeutend direktere Sprache, ganz frei von jeglicher Symbolik. Apropos Streik. Ich stehe hier heute nicht nur als Andreas mit einer Menge Wut im Bauch und einem Kopf voller Ideen über eine gerechte Welt, sondern auch als Gewerkschafter und als dieser möchte ich ebenfalls sprechen. Es ist bekannt, dass Ideen alleine, so gut sie auch sein mögen, die Welt nicht verändern werden. Es braucht einen Hebel, mit dem wir arbeiten. Ein Hebel, um ganz konkret das Leben vieler Menschen zu verbessern. Ich möchte von daher mit aller Dringlichkeit auf die anstehenden Tarifverhandlungen meiner Kolleginnen der IG Metall und der Verdi aufmerksam machen. Die anstehende Tarifrunde lässt sich nicht als losgelöst von den sonstigen Ereignissen betrachten. Auch wenn das, und diese Worte richte ich kritisch an die DGB-Gewerkschaften, einige meiner Kolleginnen anders sehen mögen. Um einen erfolgreichen Tarifabschluss sowohl bei den Unikliniken als auch in der Metall- und Elektroindustrie zu erreichen zu können, braucht es Druck und Bewegung. Und das nicht nur in den Kliniken und Betrieben, sondern auch hier auf den Straßen und den Plätzen. Um eine Dynamik zu erzeugen, in der Forderung nach einer Grundlage, die zum Leben reicht, nicht wie ein Betteln daherkommt, sondern eine Selbstverständlichkeit wird. Unsere Waffe ist die Solidarität und es ist an der Zeit, sie einzufordern bzw. anzubieten. Wir müssen endlich aufhören, Gewerkschaften und soziale Bewegungen als etwas getrennt voneinander Existierendes zu begreifen und stattdessen aufeinander zugehen. Es geht uns schließlich um nicht mehr und nicht weniger als um eine gerechte Welt und um ein gutes Leben. Alleine sind wir zwar stark, gemeinsam sind wir noch stärker. Wenn wir uns jetzt mit den vorliegenden Angeboten der Arbeitgeberseite mit Verweis auf die sich anbahnende Krise abspeisen lassen, so ist dies eine Niederlage, die uns langfristig in unserem Kampf um ein gutes Leben schwächen wird. Schauen wir uns doch mal das Angebot der Arbeitgeber für die Tarifrunde an den Unikliniken an. Mickrige 140 Euro im Monat Inflationsausgleich für die nächsten 15 Monate und dann im Anschluss eine sukzessive Lohnerhöhung um 6% sind bei einer prognostizierten Inflationsrate von 20% mit Verlaub ein schlechter Witz. Die Gehälter sollen 15 Monate lang auf gleichem Niveau bleiben, während die Inflation sie gleichzeitig massiv entwertet. Das Angebot für Auszubildende ist mit einem Inflationsausgleich von 70 Euro im Monat ebenfalls lachhaft. Sind junge Menschen etwa weniger von der Krise betroffen? Auch Auszubildende haben ein Recht darauf, ohne Existenzangst die kommenden Jahre zu überstehen. Nach den letzten Jahren, in denen das Pflegepersonal zuerst zu Heldinnen stilisiert, um dann mit Applaus vom Balkon aus ohne eine einhergehende nennenswerte Verbesserung der Arbeitsbedingungen gedemütigt zu werden, ist die Forderung, wie sie von der Verdi aufgestellt wurde, von 10,5% mehr Lohn auf 2 Jahre und 200 Euro mehr monatlich für Azubis vor diesem eben genannten Hintergrund schon fast harmlos. Liebe Kolleginnen in der Uniklinik, ihr habt den Kopf während der Pandemie hingehalten und ihr habt alles Recht der Welt, das zu bekommen, was euch zusteht. Und das ohne Wenn und Aber ist mehr als nur Applaus. Ähnlich mager sieht das Angebot der Arbeitgeberseite bei der anstehenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie aus. Die Forderung nach 8% mehr Lohn für die Beschäftigten wird mit vorgeschobener Panik der Arbeitgeber vor gestiegenen Produktionskosten abgelehnt. Die Arbeitgeber können die gestiegenen Kosten nach unten durchreichen. Unsere Kolleginnen können das, wenn sie an der Supermarktkasse stehen oder die Rechnung von der MVV im Briefkasten haben, leider nicht. Neben einer dauerhaften tabellenwirksamen Entgelterhöhung müssen aber auch zusätzlich noch weitere politische Maßnahmen getroffen werden, um uns zu entlasten. Die Versuche der Arbeitgeberseite, Umweltschutz und die anstehende Transformation gegen die berechtigten Interessen der ArbeitnehmerInnen nach mehr Lohn ins Feld zu führen, das haben wir durchschaut. Sozial geht nur ökologisch, ökologisch geht nur sozial. Neben den bereits erwähnten Lohnerhöhungen in beiden Tarifrunden um 8% bzw. 10,5% braucht es mehr, um uns durch die Krise zu bringen. Ich habe zwar aufgehört, Erwartungen an die Politik zu formulieren, diese sind bereits viel zu oft enttäuscht worden, aber auch hier muss sich einiges tun. Auf Druck der Gewerkschaften wurde immerhin ein Gaspreisdeckel beschlossen. Wie sich dieser letztlich gestaltet, wann er greift und wie er implementiert wird, bleibt abzuwarten. Ich bin insgesamt, ja, es entspricht zugegebenermaßen meinem Naturell, eher skeptisch. Und wir müssen der Politik auf die Finger schauen und im Zweifelsfall auch auf die Finger klopfen. Bereits in der Vergangenheit hat sich oft genug gezeigt, dass es ohne Druck von der Straße nicht geht. Ohne Bewegung hier unten wird sich da oben nichts bewegen. Wir sind viele, wir sind im Recht, wir sind selbstbewusst und wir sind so viel stärker, wenn wir solidarisch zusammenstehen. Wir machen uns deshalb gerade für folgende Forderungen. Runter mit den Preisen, demokratische Preiskontrollen. Statt Einmalzahlungen dauerhafte Entlastungen. Verbot von Strom- und Gassperren sowie Zwangsräumungen. Die Fortführung des 9-Euro-Tickets. Abschaffung der Steuerbegünstigungen für Reiche und Konzerne. Abschöpfung der Profite und Erhebung der Vermögenssteuer. automatische Anpassung der Löhne, Ausbildungsvergütungen, BAföG-Zahlungen, Renten, Arbeitslosengeldern, Asylbewerberleistungen und sonstigen Sozialeinkommen an die Inflation. Wir fordern eine Welt, in der wir gut leben können, in der Ungerechtigkeit keinen Platz hat und der es sich zu leben lohnt. Kommt heute in 2 Wochen am 8.11. um 18 Uhr hier zum Marktplatz auf die nächste Kundgebung und schließt euch uns an. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas, für deine deutlichen Worte, deine emotionale Wut, die du zum Ausdruck gebracht hast. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir auch unsere Gefühle zum Ausdruck bringen angesichts dessen, was auf dieser Welt, aber auch in dieser Republik passiert, wo sich die Reichen und Superreichen immer mehr die Taschen vollstopfen und gar nicht mehr wissen, wohin mit den vielen Milliarden. Und immer mehr Menschen nicht wissen, wie sie den nächsten Tag sich richtig ernähren sollen oder in anderen Ländern, wie sie noch was zu trinken kriegen. Das ist ein Skandal und ich denke, wir müssen diese Skandale bekämpfen, ob das hier in Mannheim ist, in der ganzen Republik oder weltweit. Solidarität schützt Menschenwürde und das ist auch ein Grund, warum wir hier sind, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Und wir sagen auch, Solidarität ist das wirksamste Mittel gegen diese hemmungslose Preistreiberei und nicht irgendwelche Pseudoplästerchen, wo mal hier eine Bevölkerungsgruppe 300 Euro kriegt und dann die nächste vielleicht 200. Das ändert nichts am Grundproblem. Und das Grundproblem ist das, dass diese Reichtumsvermehrung ungehemmt weitergehen kann und dass da nicht konsequent genug dagegen vorgegangen wird. Und deswegen werden wir auch nicht locker lassen. Aber jetzt spielen wir erstmal noch ein bisschen Musik. Vielen Dank.
Gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever.
Als nächstes kommt eine Rede von der DDIF.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute stehe ich hier im Namen der DDIF-Jugend, 6 Monate nach dem brutalen Tod von AP. Er ist Teil einer langen Historie von Polizeigewalt, die nicht enden möchte. Selbst nach den Ermordungen von Uri Jalloh, George Floyd oder Georgios Tsantiotis. Deswegen stehen wir hier gemeinsam, um zu zeigen, dass wir nicht vergessen werden und nicht aufhören werden zu demonstrieren. Seit dem 2. Mai haben sich die Gewaltexzesse der Polizei nicht gezügelt. Gerade einmal 8 Tage später ist ein weiterer Mann hier in Mannheim gestorben. Auch er war wie AP in einer psychischen Ausnahmesituation. Gerade einmal 4 Monate später wurde der Fall eingestellt, da es keine Zeugen oder Beweise auf Gewalteinwirkung von der Polizei gab. Ein Tag später wurde die Pressemitteilung für den Fall von AP veröffentlicht, in dem zwar der Tod durch eine Blutung und Atembehinderung erklärt wird, aber offensichtlich die Verursachung durch die Polizeibeamten ausgelassen wurde. Im August wurde es noch viel schlimmer. Ganze 4 weitere Menschen wurden ermordet, darunter ein Obdachloser, ein Mann, der zwangsgeräumt werden sollte, jemand, der bereits zuvor fixiert war, und natürlich Mohammed D. Die Polizei geht immer aggressiver vor, besonders in Stadtteilen mit vornehmlich Migranten und Arbeitern. Die Gewalt und Eskalation ist vorprogrammiert. Die Polizei versucht, die Gewalt zu relativieren und mit möglicher Gewaltgefahr zu rechtfertigen. Aber selbst wenn die Polizei interne Untersuchungen anstellen, enden diese immer mit einer unzulässigen Erklärung und keinen Konsequenzen. Die Polizei ist ein gnadenloses Instrument der Spaltung. Sie halten die Linie zwischen den Reichen und Armen intakt, zwischen den Staatsbürgern und Migranten. Kann man sich die Miete der Wohnung nicht mehr leisten, wegen der Arbeitsplatzkürzung nach der Inflation, wird man rausgeschmissen. Wehrt man sich, endet es mit schweren Verletzungen und manchmal gar den Tod. Migranten und Menschen mit psychischen Leiden sind angesehen als leichte Ziele und Opfer ohne Konsequenzen. Die Taten der Polizei werden vom Staat geduldet und gegenüber der Öffentlichkeit entweder als nötige Aktion betitelt oder gar nicht erst beachtet. Ob Gewalt, Rassismus oder rechtsextreme Gruppen, alles davon wird akzeptiert vom Staat und echte Aufklärung wird ausbleiben, solange wir nicht dafür kämpfen. Wir fordern eine unabhängige Beschwerdestelle, damit Polizisten nicht mehr untereinander Scheinuntersuchungen durchführen können. Sollten diese Dinge mal umgesetzt werden, müssen wir vielleicht auch nicht mehr aufgrund solch bedrückender Fälle hier demonstrieren. Wir kämpfen weiter, wir fordern Aufklärung, kein Vergeben, kein Vergessen. Dankeschön.
Und ich möchte auch noch ganz kurz darauf hinweisen, ihr könnt uns alle ansprechen, wenn ihr mitmachen wollt bei der Initiative. Wir freuen uns, wir sind gerade noch ganz wenige und wir freuen uns über mehr Menschen, die mit uns gegen Polizeigewalt hier in Mannheim kämpfen wollen. Also meldet euch bei allen, die hier so rumspringen und irgendwelche Regenschirme über Sachen halten. Genau, die gehören alle zur INI und ich freue mich, wenn ihr euch bei uns meldet.
Hallo, ich rede für die INI 2. Mai, die sich unmittelbar nach dem Vorfall an diesem 2. Mai dieses Jahres ereignet hat. Ja, zur Geschichte der Polizeigewalt in Mannheim. In Mannheim gibt es wie andernorts in Deutschland Polizeigewalt, institutionell, strukturell, alltäglich. Repressive Institutionen wie Polizei, Gefängnisse, Gerichte und werden im Kapitalismus zur Aufrechterhaltung der Unrechtsordnung des gesellschaftlichen Systems und damit letztlich zur Erhaltung der Klassenherrschaft der Kapitalisten gebraucht. Daher kann es keine legitime Polizeigewalt geben. Wenn wir die repressiven Institutionen und die Polizeigewalt bekämpfen, ist das letztlich nur in einer antikapitalistischen Perspektive erfolgreich möglich. Gegen Staat und Kapital, gegen das Ausbeutungs- und Profitsystem und die Herrschaft von Menschen über Menschen. Wir brauchen Selbstverteidigungsstrukturen. Schützen vor der Polizei können wir uns nur selber. Ein lückenloses Bild der Polizeigewalt in Mannheim kann ich hier nicht liefern. Nur wenige exemplarische Fälle ab den 70er Jahren habe ich näher recherchiert. Meine Quellen sind die Lokalzeitung Mannheimer Morgen und das sogenannte Mao-Projekt. Doch könnt ihr auch selbst im Internet recherchieren. Indes kam ich zu folgenden höchstwahrscheinlich zutreffenden Ergebnissen. Erstens. Bei den Opfern polizeilicher und staatlicher Gewalt handelt es sich hauptsächlich um Menschen aus gesellschaftlichen, ausgegrenzten Gruppen. Zweitens, die Polizeigewalt wird in der Regel von der Polizei selbst, von Richtern, Staatsanwaltschaft, zuständigen Ministern und zuletzt den bürgerlichen Medien ganz geleugnet, verfälscht, untertrieben, verharmlost und gerechtfertigt. Das Tatgeschehen und seine Hintergründe werden gar nicht oder nur unzureichend aufgeklärt. Viertens, der gesellschaftliche Kontext, die Herrschaftsinteressen, die polizeiliche Gewalttaten bedingen, werden naturgemäß ausgeblendet. Herausragend an repressiver Gewalt und auch exemplarisch hierfür sind in Mannheim folgende Ereignisse und Tatorte von polizeilicher und staatlicher, besonders extremer Gewalt. Erstens, der bundesweit aufsehenerregende, über mehrere Jahre sich erstreckende Mannheimer Gefängnisskandal im Landesgefängnis, der zu vier toten Gefangenen führte, zu vielen Verletzten und 1974 auch öffentlich bekannt wurde. Die vielen Beschwerden von ehrenamtlichen Gefangenenbeiräten und auch dem Gefängnispfarrer wurden jahrelang ignoriert. Am Ende mussten der Direktor des Landesgefängnisses und der unsägliche Gefängnisarzt, der die Gefangenen pauschal als Simulanten verunglimpfte und sie entsprechend gar nicht oder extrem unzulänglich behandelte, gehen. Einige Beamte wurden auch verurteilt, aber kein Minister oder Staatsanwalt, trotz eindeutiger, mehr als 400 Beschwerden wurden zur Rechenschaft gezogen. Im Mai im Jahre 1974 wurde ein 22-jähriger Arbeiter, der mit Freunden seinen Geburtstag im Stadtteil Käfertal feiern wollte, von einem Polizist in Zivil erschossen. In dem schon erwähnten Mao-Projekt habe ich vor allem die Hintergründe zum Totschlag bzw. Mord an diesem jungen Menschen aus Käfertal erfahren. Der Mann wurde in der Nacht seines Geburtstags von der Polizei im Stadtteil Mannheim-Käfertal angeblich aus Notwehr im Juli 1974 erschossen. Die Polizei ist dort provokatorisch in Zivilkleidung als Rocker verkleidet aufgetreten. Die in einem Lokal versammelten Jugendlichen weigerten sich, bei der Razzia ihre Ausweise herauszugeben, auch weil sie nicht wussten, dass die Rocker Polizisten waren. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Aus 10 Meter Entfernung wurde Remisco durch Schüsse eines Polizisten getötet. Ein anderer Jugendlicher wurde schwer verletzt. Viele Jugendliche bekamen Strafverfahren. Auch sie unterstützende linke Organisationen und ihre Anwälte wurden schikaniert und juristisch verfolgt. Am Ende konnte die Lüge, dass die Polizeitäter in Notwehr geschossen hätten, vor Gericht nicht aufrechterhalten werden. Alle Jugendlichen wurden freigesprochen, die Täter aber wurden nicht bestraft. Das Verfahren gegen den Täter wurde eingestellt. Das Polizeirevier H4 ist nicht erst dieses Jahr am 2. Mai durch besondere Gewalt gegen Festgenommene bzw. Inhaftierte aufgefallen. Im Jahre 1991, in der Nacht von Silvester auf Neujahr, wurde dort in der Zelle ein Obdachloser und an Geholsucht leidender kranker Mensch von einem Polizisten zu Tode getreten. Er starb an einem oder mehreren Tritten, mit denen ein Polizist ihn festgenommen in der Zelle des Reviers traktierte. Dieser Tritt führte zu einem Leberriss und Tod des Menschen, wie die Obduktion der Leiche später ergab. In einem Artikel des Mannheimer Morgen im selben Jahr war zu lesen, dass laut Bericht des Arztes, der die Leiche obduzierte, der Polizist besonders fest getreten haben müsse, sonst wäre die Leber nicht zerrissen. Die Leber eines langjährigen an Alkoholsucht leidenden Menschen sei nämlich total verhärtet. Der Täter erhielte im folgenden Jahr 1992 nur eine Gefängnisstrafe von 10 Monaten auf Bewährung. In der H4-Wache wurden auch jahrelang bei Razzien festgenommene Frauen durch sexistische Übergriffe seitens der dortigen Polizei gedemütigt. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass in diesem Revier über 20 Beamte mitsamt dem Revierleiter jahrelang später ausgetauscht wurden. Auch in kürzester Vergangenheit kam es zu gewalttätigen Übergriffen durch Mannheimer Polizei 2017 und 2019. 2018 wurde der jugendliche Aram P. von Polizistinnen in der H4-Wache brutal verhaftet. Eigentlich war Aram nur mit Freundinnen im Jungbusch feiern, als er als einziger Schwarzer in seiner Freundesgruppe plötzlich brutal zu Boden gerungen und verprügelt wurde. Weitere Beamtinnen versuchten, seine Freundin davon abzuhalten, den Polizeieinsatz zu filmen. Als er später schließlich von der Wache entlassen wurde, hatte er eine Gehirnerschütterung und ist von diesem brutalen Übergriff traumatisiert. Das zur Polizei und Mannheim, speziell zur H4-Wache. Okay, jetzt wissen wir es, ziehen wir die Konsequenzen daraus, lassen wir nicht mehr solche Gewalttaten zu. Vielen Dank.
So, das war's mit unserer Auftaktkundgebung. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt vor dem Auto aufstellen und dann werden wir so langsam losgehen. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Unsere Route führt uns über den Ring, dann durch die Fressgasse. Da laufen wir bis zur H4-Wache. Dann müssen wir eine kleine Schlaufe laufen und dann kommen wir auf den Marktplatz. Auf dem Marktplatz ist dann unsere Abschlusskundgebung.
Deutsche Polizisten, 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 Deuts Einzelfälle.
Diese Woche am Mittwoch, das war der 2.11., also genau ein halbes Jahr nach der Tat der Polizei, haben wir hier eine Gedenkstätte eingerichtet. Es gibt jetzt eine temporäre Gedenktafel. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch in den nächsten Tagen und Wochen da mal hinkommen und auch mal Blumen und Kerzen noch hinlegen. Wir würden uns richtig freuen, wenn diese Gedenkstätte auch weiterhin so bleibt, wie sie ist. Jetzt gibt es noch mal ein paar Redebeiträge. Jetzt kommt erst noch mal eine Rede von uns als Initiative und dann hören wir noch zwei Reden von der IL und vom OAT.
Wir freuen uns, dass so viele Leute heute hierher gekommen sind und jetzt haben wir sogar super Wetter bekommen. Ja, jetzt kommt die Rede von der Initiative 2. Mai.
Wir sind alle hier, weil wir eine gemeinsame Forderung haben. Wir fordern einen Stopp der Polizeigewalt. Wir fordern Sicherheit für alle.
Jetzt müsst ihr klatschen und ja, sehr gut. Wuhu! Doch was heißt das genau? Das wollen wir in unserer Rede erklären. Wir haben uns als Initiative am 2. Mai gegründet. Kurz nachdem der 47-jährige AP am Mannheimer Marktplatz von Polizei der H4-Wache getötet wurde. Was den Mittag des 2. Mai betrifft, sind noch viele Fragen offen. AP ist im ZI, dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit, in Behandlung. AP will das ZI verlassen. Das ist sein Recht. Doch der behandelnde Arzt findet anscheinend, dass AP im ZI bleiben sollte. Damit eine Person gegen ihren Willen in der Psychiatrie festgehalten werden kann, braucht es eine Zwangseinweisung. Für die Zwangseinweisung ist es juristisch nötig, dass ein Arzt oder eine Ärztin befindet, dass eine akute und erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Daraufhin kann das Ordnungsamt oder die Polizei die Person in die Psychiatrie bringen. Laut Presseberichten befand der behandelnde Arzt, dass AP eine Gefahr für sich selbst darstelle. Es ist nicht bekannt, woher diese Einschätzung rührt.
Was ist im ZI passiert?
Wir wissen es nicht. Der Arzt kontaktiert die Polizei. Kurze Zeit später ist AP tot. Laut Presse hat das ZI im letzten Jahr im Schnitt jeden dritten bis vierten Tag die Polizei gerufen.
Welche Folgen hat der 2. Mai für Menschen, die sich in einer Krise psychologische Unterstützung wünschen? Was bedeutet es für ihre Angehörigen? Können sie sich noch mit einem guten Gefühl an das ZI wenden? Können sie sich unbesorgt in die Obhut des ZI begeben? Oder werden Menschen davon absehen, sich professionelle Hilfe im ZI zu suchen, weil sie besorgt sind, was dann passieren kann? Weil sie Angst haben, dass sie eben nicht geschützt werden? Was hat der 2. Mai mit den Personen gemacht, die sich gerade im ZI aufhielten, ob freiwillig oder zwangsweise?
Zu all diesen Fragen haben wir bisher keinerlei Antworten gehört.
Wir wünschen uns, dass diese Personen gehört werden, die von einer psychischen Krise selbst oder durch Angehörige betroffen sind. Was sind eure Bedürfnisse jetzt? Was braucht ihr, um euch sicher zu fühlen in dieser Stadt? Was muss sich ändern? Wir fordern alle PflegerInnen und ÄrztInnen in der psychiatrischen Pflege dazu auf. Hinterfragt die Zusammenarbeit mit der Polizei kritisch. Entwickelt alternative Lösungen, um die euch anvertrauten, schutzbedürftigen Menschen nicht tödlichen Risiken auszusetzen.
AP verlässt also das ZI. Der behandelnde Arzt kontaktiert die Polizei. Gemeinsam folgen sie AP. Auf einigen Videos ist zu sehen, was dann zwischen ZI und Marktplatz passiert. Ein Polizist versucht, AP festzuhalten. AP geht weiter. Der andere Polizist sprüht Pfefferspray auf AP. Es ist schon lange bekannt, dass Pfefferspray bei Personen in einem psychischen Ausnahmezustand nicht wirkt wie bei anderen Personen.
Warum also hat die Polizei das Spray verwendet?
Der Arzt kontaktierte die Polizei doch mit dem Hinweis auf mögliche Selbstgefährdung des Patienten.
Wie kommt die Polizei dann auf die Idee, die Situation mit einem heftigen Strahl von Pfefferspray zu eskalieren? Was ist die Rolle des Arztes? Warum ist er nicht eingeschritten? Warum hat er die Polizei nicht schon hier gestoppt?
Er muss doch gesehen und verstanden haben, dass die von ihm hinzugerufene Polizei sich eben nicht als Hilfe für seinen Patienten erweist, sondern als das genaue Gegenteil, nämlich als Gefahr für seinen Patienten. AP läuft weiter Richtung Marktplatz, weg von den Polizisten, die ihn gerade angegriffen haben. Von der Situation am Marktplatz gibt es zahlreiche Videos. Auch wegen des Zuckerfests war die Innenstadt voller Menschen. Viele machten Besorgungen in den anliegenden Geschäften oder saßen vor den Cafés am Marktplatz in der Sonne. Deswegen gibt es zahlreiche Zeuginnen. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, was dann am Marktplatz passierte. Ihr kennt alle die Bilder. Einer der beiden Polizisten attackiert AP von hinten. AP liegt mit dem Bauch auf dem Boden. Ein Polizist kniet auf ihm. Der Polizist schlägt AP mindestens zweimal sehr hart auf den Kopf. Es ist zu sehen, dass AP stark blutet. Die enorme Brutalität der Polizei ist erschreckend. Aber sie ist nicht neu. In den anderen Reden heute werden immer wieder Namen von Menschen genannt, die durch die Hand der Polizei gestorben sind. Wir kennen die Daten und Statistiken zu Polizeigewalt. Wir kennen die menschenfeindliche Geschichte der Polizei. Wir wissen um ihre faschistischen Netzwerke. Diese Ideologie, die zwischen lebenswert und nicht lebenswert unterscheidet. Darum ging es in den anderen Reden. Das Handeln der Polizei ist daher erschreckend, aber nicht überraschend. Wir haben uns gefragt, warum niemand eingegriffen hat.
Wo war der Arzt?
Sein oberstes Anliegen sollten die Gesundheit und das Wohlergehen seines Patienten sein. Wir haben uns auch gefragt, wieso niemand der umstehenden Zeuginnen eingegriffen hat. Wir dachten, dass viele der Zeuginnen als Personen, die von Rassismus betroffen sind, vielleicht Angst hatten, der Polizei entgegenzutreten und sich damit womöglich selbst zu gefährden. Doch einige Zeuginnen sagten später, dass noch mehr Polizei vor Ort gewesen sei. Diese habe sie vom Eingreifen abgehalten. Auf den öffentlichen Videos sind keine weiteren Polizisten zu erkennen. Doch wenn es so war, dann ist die Frage,
wer waren diese PolizistInnen?
Gegen die beiden Schläger musste ermittelt werden, denn es gab zu viele eindeutige Videos, die im Netz in kürzester Zeit hunderttausendfach geklickt wurden.
Doch was ist mit den anderen anwesenden PolizistInnen? Warum haben sie nicht eingegriffen? Wir wissen vom Korpsgeist in der Polizei, dem sich viele BeamtInnen unterwerfen. Doch wir fordern alle PolizistInnen auf, hinterfragt euer eigenes Vorgehen und das eurer KollegInnen. Nutzt eure Spielräume, um euch gegen gewalttätige Einsätze auszusprechen. Streitet ein bei Taten eurer KollegInnen. Traut euch, gegen diese auszusagen. Viele Ungerechtigkeiten kommen erst durch Whistleblower ans Tageslicht, die mutig genug sind, um diese Wahrheit zu leaken.
Nach den Schlägen scheint AP bewusstlos zu sein.
Wo blieb hier die erste Hilfe? Warum wurde AP nicht sofort reanimiert? Wieder! Wo war der Arzt? Warum wurde AP erst so spät in den Rettungswagen gebracht?
Alle sehr späten Versuche, AP zu reanimieren, schlugen fehl. Nach den Schlägen der Polizei hier am Marktplatz ist AP nie wieder aufgewacht. Auf der ersten Demo sprach eine Kollegin von AP. Sie beschrieb ihn als ruhigen, eher ängstlichen Mann. Ein Mann, der immer freundlich war. AP wurde im gesamten Kollegium als Vertrauensperson geschätzt. Die meisten von uns kennen AP nun als den Mann, der hier am Mannheimer Marktplatz von der Polizei der H4-Wache getötet wurde. Die Presse spricht von über 70 ZeugInnen. Viele Menschen waren dabei, als AP starb. Sie haben mit angesehen, wie ein Polizist auf ihm kniete und ihn schlug, bis er sich nicht mehr regte. Sie haben das Blut gesehen, das über APs Gesicht floss. Sie haben sein Schreien gehört und gehört, wie es verstummte. Keiner der Umstehenden konnte erfolgreich eingreifen. Aber einige waren geistesgegenwärtig genug, um ihre Smartphones herauszuholen und alles zu filmen. Diese Videos sind zentral für den Kampf gegen Polizeigewalt. Zeuginnen berichteten, dass die Polizei sie schon während der Tat aufforderte, die Aufnahmen zu unterlassen. Danach wurden Zeuginnen wohl von der Polizei aufgefordert, die Videos zu löschen.
Wir fordern alle Mitmenschen dazu auf. Teilt eure Beobachtungen von Polizeigewalt. Auf Instagram gibt es nun die Gruppe Copwatch Mannheim, an die ihr euch wenden könnt.
Einige Zeuginnen berichteten, dass sie nach dem 2. Mai völlig fertig waren. Sie konnten nicht mehr essen, nicht mehr schlafen oder nicht mehr arbeiten. Tage und Wochen lang. Sie haben gesehen, wie die Polizei vor ihren Augen, einige Meter entfernt, einen Mitmenschen totschlug. Das ist ein starkes Trauma.
Wo bleibt die Unterstützung für die ZeugInnen? Von wem bekommen sie psychologische Hilfe? An welche Stelle können Sie sich wenden, wenn Sie sich wegen der Tat arbeitsunfähig fühlen?
Es gibt so viele Menschen hier, die alles mit angesehen haben. Von Kindern bis Alten. Menschen, die flanierten und solche, die gerade in der Gastronomie und in Geschäften arbeiteten. Sie wurden nach dem 2. Mai komplett allein gelassen.
Wir fordern Unterstützungsangebote für alle ZeugInnen.
Der 2. Mai war ein Einschnitt in der Mannheimer Stadtgesellschaft. Doch nicht nur hier. Der Fall erlangte bundesweite Aufmerksamkeit. Auch überregionale Medien berichteten. In Heidelberg, in Stuttgart, in Frankfurt und in Berlin fanden Kundgebungen statt. Noch am selben Abend gründete sich die Initiative 2. Mai. Wir organisierten eine Kundgebung, zu der viele Mannheimerinnen kamen. Der Tatort wurde zum Gedenkort. In den 2 Wochen nach dem 2. Mai sammelten sich hier immer mehr Kerzen, Blumen und Schilder. Immer wieder blieben Menschen stehen, um still zu gedenken und zu trauern.
Wir fordern, dass gemeinsam mit den Angehörigen ein dauerhafter, würdiger Gedenkort gestaltet wird.
Denn die tiefste Trauer tragen die Angehörigen von AP. Ihr geschätzter Kollege, ihr geliebter Sohn, ihr geliebter Bruder wurde aus seinem Leben gerissen. Diesen Schmerz kann Ihnen niemand nehmen.
Doch wenigstens die finanzielle Last muss übernommen werden. Wir fordern, dass die Angehörigen und ZeugInnen Unterstützung erhalten. Alle Kosten, die für AP auch nach der Tötung weiterliefen, müssen übernommen werden. Die Kosten für die Beerdigung, für seinen Grabstein, müssen übernommen werden. Die Kosten für die Anwältinnen der Angehörigen müssen übernommen werden. Wir fordern, dass die Angehörigen psychologische Betreuung erhalten und fortlaufend finanziell unterstützt werden.
Bisher wurden die Angehörigen damit komplett allein gelassen. Stattdessen fragt die CDU-Stadträtin Marianne Seitz besorgt nach psychologischer Betreuung, ausgerechnet für die 2 Polizisten. Das war am 5. Mai im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim. Hier sollte der Polizeipräsident Siegfried Kollmar über den 2. Mai berichten. Dabei wendet die Polizei ihr traditionelles Muster an.
Relativieren, umkehren, aussitzen.
Die Polizei will relativieren, indem sie den Tod von AP als Einzelfall darstellt. Wir dürfen uns davon nicht einlullen lassen. Die Zahlen sprechen eindeutig von einer langjährigen Geschichte von Polizeigewalt, besonders in der H4-Woche.
Es sind keine Einzelfälle. Die Gewalt hat Struktur.
Statt die Strukturen anzugehen, sagt der Polizeipräsident Kollmar am 5. Mai, ich zitiere, Mannheim ist eine Stadt mit einem großen Herz. Da wird auch mal draufgehauen, aber es wird auch wieder miteinander gesprochen. Wer so etwas sagt, öffentlich, 3 Tage nachdem ein Mitarbeiter seiner Behörde auf einen Menschen so draufgehauen hat, dass dieser verstarb, ist als Leiter der Behörde nicht mehr tragbar.
Wir fordern daher die Schließung der H4-Wache und wir fordern den Rücktritt von Polizeipräsident Siegfried Kollmar.
Die Polizei will umkehren, indem sie sich selbst als Opfer inszeniert. Thomas Mohr, der örtliche Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, sagte 2 Tage nach dem Tod von AP, ich zitiere, gerade in diesem Stadtteil hat die Anwohnerschaft und das Klientel, was sich in diesem Stadtteil bewegt, grundsätzlich ein gespaltenes Verhältnis zum Staat und auch ein gespaltenes Verhältnis zur Polizei und nutzt die mediale Aufmerksamkeit, um ihr Hetze und Stimmung zu machen. Zitat Ende. Das ist rassistische Täter-Opfer-Umkehr. Wir dürfen uns davon nicht trügen lassen.
Das wahre Opfer ist AP. Die Polizei ist der Täter. Wir fordern daher den Rücktritt von Polizeigewerkschafter Thomas Mohr.
Die Polizei will aussitzen, indem sie so lange auf laufende Ermittlungen verweist, bis die öffentliche Aufmerksamkeit abgeklungen ist. Im Mai hieß es noch, dass der Obduktionsbericht 6 bis 8 Wochen dauern soll. Doch erst Mitte September gab es ein Ergebnis. Wir dürfen uns nicht vertrösten lassen. Ohne öffentlichen Druck ist von diesen Ermittlungen gar nichts zu erwarten. Das zeigt sich am Fall Waldhof. Dort wurde einige Tage nach AP ebenfalls ein psychisch kranker Mann von der Polizei getötet. Es gibt keine Videos vom Einsatz. Das Ermittlungsverfahren wurde im September eingestellt.
Wir fordern daher unsere Mitmenschen, PolitikerInnen und JournalistInnen dazu auf, den öffentlichen Druck auszubauen und aufrechtzuerhalten.
Zu den JournalistInnen.
JournalistInnen müssen unabhängig und mit genügend Ressourcen recherchieren und berichten können.
Oft werden, meist aus Zeitdruck, die Pressemeldungen der Polizei übernommen. Doch die Sicht der Polizei muss immer hinterfragt werden. Die Darstellung der Polizei führt oft in die Irre. So sprach sie am Anfang von Herzproblemen des Getöteten. Das lenkt nur von der wahren Ursache des Todes ab, nämlich der Polizeigewalt. Zu den Politikerinnen.
Die PolitikerInnen in der Stadt und im Landtag fordern wir dazu auf, die Ermittlungen und den Prozess kritisch zu begleiten. Nutzt eure politischen Möglichkeiten. Richtet einen Untersuchungsausschuss ein.
Die Ermittlungen gegen die Mannheimer Polizeibeamten wurden an das Landeskriminalamt in Stuttgart übergeben, um Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Doch was für eine Unabhängigkeit soll das sein?
Die gemeinsame Pressekonferenz vom Polizeipräsidium Mannheim, der Mannheimer Staatsanwaltschaft und dem Stuttgarter LKA kurz nach der Tat zeugt vom Gegenteil. Die Leiter aller drei Behörden kennen sich zu gut. Alle arbeiten im Durchschnitt seit 3 Jahrzehnten im Staatsdienst hier in der Rhein-Neckar-Region. Der jetzige LKA-Mann Andreas Stenger leitete das Polizeipräsidium Mannheim, bis der aktuelle Polizeipräsident Siegfried Kolmar dessen Stelle im August 2021 übernimmt. Romeo Schüssler, der Oberstaatsanwalt, wechselte 2020 nach Mannheim. Davor führte er einige Jahre das Mannheimer Gefängnis.
Wir fordern, dass eine wirklich unabhängige Meldestelle gegen Polizeigewalt in Mannheim eingerichtet wird.
Zu unseren Mitmenschen.
Macht bei unserer Initiative 2. Mai mit. Organisiert euch mit uns gegen Polizeigewalt.
Einige fordern, dass die Polizei mehr Schulungen oder mehr Personal oder mehr Befugnisse braucht.
Wir sagen nein. Es dürfen nicht noch mehr Steuergelder in die Polizei fließen.
2018 wurden von der Polizei an allen großen Plätzen in Mannheim über 70 Überwachungskameras aufgehängt. Dieses Projekt, der Mannheimer Weg 2.0, kostete über 1 Million Euro. Am Marktplatz hängen zahlreiche dieser Kameras. Doch keine Überwachungskamera verhinderte die Tötung von AP. 2019 wurde die komplette Polizei in Baden-Württemberg für Millionen von Euro mit Bodycams ausgestattet. Auch die Polizisten am Marktplatz trugen welche. Doch keine Bodycam verhinderte die Tötung von AP.
Die Polizei schützt uns nicht. Im Gegenteil, für viele Menschen stellt die Polizei eine Gefahr dar. Wir müssen selbst für unsere Sicherheit sorgen. Wir müssen selbst für die Sicherheit unserer Mitmenschen sorgen.
Insbesondere für unsere Mitmenschen, die besonders verletzlich sind, weil sie zum Beispiel gerade eine psychische Krise haben oder von Rassismus betroffen sind.
Wir fordern Sicherheit für alle.
Wir fordern einen Stopp der Polizeigewalt.
Wir fordern Sicherheit für alle.
Es würde jetzt weitergehen mit der Rede vom OAT, vom offenen antifaschistischen Treffen Mannheim.
Okay, hallo Leute, liebe Genossen, Genossinnen. Vor 6 Monaten fand ein rassistischer Mord durch die Polizei statt. Diesmal hier in Mannheim, direkt vor unserer Haustür. Wir alle wissen, das war kein Einzelfall. Morde durch die Polizei haben System. Immer wieder werden Menschen mit Behinderung, People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund und andere marginalisierten Gruppen Opfer von Polizeigewalt. Hierbei handelt es sich stets um Menschen aus der Arbeiterinnenklasse. Und das ist kein Zufall. Eine Gesellschaftsordnung, die auf der Unterdrückung der Mehrheit basiert, bringt Staatsorgane hervor, die diese Unterdrückung direkt durchsetzen, aber gleichzeitig auch die Unterdrückten spalten. Das sogenannte Racial Profiling dient in letzter Konsequenz dazu, einzelne Gruppen der Arbeiterinnenklasse als Gefahr für den Rest der Gesellschaft zu markieren. Dass Menschen in Armut in die Kriminalität getrieben werden, wird so verschleiert durch systematischen Rassismus. Dies verhindert ein gemeinsames Aufstehen gegen die herrschenden Verhältnisse. Aus diesem Grund hat die Polizei auch kein Interesse daran, für Aufklärung zu sorgen. Denn was passiert, wenn die Polizei gegen ihre eigenen Kolleginnen ermittelt, hat uns der Fall in Mannheim erneut gezeigt. Es hat ganze 4 Monate gedauert, bis das Obduktionsgutachten veröffentlicht und abgeschlossen wurde. Das Ergebnis? Tod durch Polizeigewalt. Keine Gegenwehr der Welt kann das Ersticken eines Menschen rechtfertigen. Die Konsequenz? Ein Disziplinarverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bei dem noch kein Ende in Sicht ist. Laut Aussage des Polizeipräsidenten Siegfried Kollmar soll damit eine Vorverurteilung der Polizisten vermieden werden. Doch eine Vorverurteilung von Seiten der Polizei gegenüber ihren Kollegen hat bereits stattgefunden. Das sieht man daran, dass die Mörder zwar suspendiert sind, jedoch weiterhin ihre vollen Bezüge erhalten. Das inoffizielle und interne Urteil der Polizei steht also schon fest. Freispruch. Dass Mannheim kein Einzelfall ist, zeigt der Fall vom 8. August in Dortmund. An diesem Tag wurde der 16-jährige Mohammed, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, von 12 Polizeibeamtinnen mit 4 Kugeln aus einer Maschinenpistole durchlöchert und getötet. Wie auch in Mannheim war keine der Bodycams eingeschaltet. Laut ersten Polizeiaussagen ging der 16-jährige aggressiv mit einem Messer auf die Polizeibeamtinnen los. Das war gelogen. Und schon wenige Tage später wurde bekannt, dass sich ein Zaun zwischen dem Jungen und den Beamtinnen befand, und Mohammed sich auch nicht auf die Polizistinnen zubewegte. 2 Dinge werden hier deutlich. Erstens, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen brauchen nicht die Hilfe einer Schlägertruppe, sondern geschultes Personal. Zweitens, die Polizei hat kein Interesse an Ermittlungen und Aufklärung, sondern lässt von der Polizei in Recklinghausen gegen die Beamtinnen in Dortmund ermitteln. Was sicher kein Zufall ist, ermittelt doch die Polizei in Dortmund gerade gegen Beamtinnen in Recklinghausen aufgrund von Polizeigewalt. Was bei diesen Ermittlungen rauskommen wird, können wir uns vermutlich alle denken. Wöchentlich auftauchende rassistische Polizeichatgruppen, Nazi-Symbole bei Bundeswehrsoldatinnen und Verstrickungen in rechte Terrornetzwerke sind für diesen Staat offensichtlich kein Anlass, seine sogenannten Sicherheitsorgane zu zügeln. Im Gegenteil finden schon seit Jahren eine immer stärkere Aufrüstung der Polizei statt. Hiermit schützt die Polizei uns nicht, sie drangsaliert und unterdrückt die Bevölkerung. Für viele von uns lösen Streifenwagen kein Gefühl der Sicherheit, sondern eins der Angst aus. Was, wenn es mich als nächstes trifft? Eine häufig gestellte Forderung ist dann, dass es unabhängige Ermittlungs- und Beschwerdestellen braucht. An sich klingt die Forderung auch gut. Aber wem soll diese unabhängige Beschwerdestelle unterstellt sein? Es wird vielleicht nicht der Polizei direkt unterstellt sein, aber dem Staat. Und wie es mit den anderen staatlichen Behörden aussieht, sehen wir zum Beispiel beim Verfassungsschutz an den NSU-Akten. Diese hätten noch Jahrzehnte geheim bleiben sollen, um zu verschleiern, wie wenig sie sich tatsächlich mit der Aufklärung dieses Falles beschäftigt haben, ja ihn sogar aktiv sabotiert haben. Und dies ist kein Zufall und kein schlechtes Arbeiten, auch nicht aufgrund von fehlenden Ressourcen. Der Staat hat offensichtlich schlichtweg kein Interesse, faschistische Netzwerke erfolgreich aufzuklären. Er finanziert sie über den Verfassungsschutz, über V-Männer sogar mit. Dies tut er, weil die herrschende Klasse über den Staat bei Notwendigkeit jederzeit wieder auf Faschisten zurückgreifen kann soll. Wieso sollte er also rassistische Morde und faschistische Tendenzen in der Polizei lückenlos aufklären, wenn ihm diese Ideologie irgendwann von Nutzen sein könnte und der Rassismus auch die Spaltung der Arbeiterinnenklasse weiter befeuert? Was es tatsächlich braucht, ist geschultes Personal für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Es braucht lückenlose Aufklärung und es braucht Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für alle Opfer von Polizeigewalt, für die Angehörigen und auch Gerechtigkeit für die uniformierten TäterInnen. Das alles braucht es. Doch das alles wird der Staat uns nicht einfach geben durch Betteln. Das müssen wir uns erkämpfen. Und deswegen sind wir heute hier. Gegen ihre Polizeigewalt und gegen noch mehr Einzelfälle.
Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, liebe Freundinnen und Freunde, Sigrid hat sich schon bedankt. Ist der Kai noch da? Vielen Dank auch von uns aus Heidelberg und Mannheim für deine Unterstützung und die Unterstützung der Gewerkschaften. Wie gesagt, mein Name ist Martin Hornung. Ich habe 1975 nach dem Examen als Grund- und Hauptschullehrer an der PA Heidelberg Berufsverbot bekommen. Grund war eine Unterschrift unter eine öffentliche Erklärung, in der der Radikalenerlass als Erpressung bezeichnet wurde. Anschließend habe ich 4 Jahrzehnte als Metaller gearbeitet und mache seit meiner Rente in der Initiative gegen Berufsverbote mit. Ich habe mir eine Notiz gemacht, denn heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen in der Kontext-Wochenzeitung, um das zu bemerken. Seit heute Morgen habe ich mir gedacht, eigentlich meinen Redebeitrag könnte ich mir ersparen, denn da steht wirklich sehr, sehr viel Interessantes drin. In der Stuttgarter Wochenzeitung Kontext, 8 Seiten Artikel, kann man nur empfehlen, dort erfährt man sehr viel. Die Studie, der Titel dieses Artikels heißt Studie zu Berufsverboten, Land wertet noch immer aus. Das ist unser Thema heute, das Land wertet aus und wertet aus und wertet aus. Aber Spaß beiseite, wir machen natürlich unsere Beiträge trotzdem, denn einige kennen den Artikel vielleicht noch nicht. In der Rhein-Neckar-Region, aus der ich komme, war eine der Hochburgen, an denen es besonders viele Berufsverbote gab, lebenslang oder auch zeitweise. Nach unseren eigenen Recherchen hatten wir in den 70er, 80er Jahren plus den Nachzüglerfall Michael Czaskowski, der hier die Musik macht, insgesamt 180 Einstellungsablehnungen und Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst aus politischen Gründen. 180. 107. Wir haben eigene Recherchen geführt, 107 haben wir den vollen Namen, 73 haben wir abgekürzte Nachnamen und noch weitere, wo der Fall einfach geschildert wird. Es waren in Heidelberg 121, in Mannheim 33 und im Umland 26 Berufsverbote. 41% waren Lehrerinnen und Lehrer, 20% waren Lehrkräfte an den Hochschulen, 15% Juristen. Betroffen waren aber auch Klinikärzte, Erzieherinnen, Erzieher, sogar ein Pfarrer, der an den Bodensee zwangsversetzt wurde. Im Vorfeld des 15. Jahrestags im Januar haben wir in Heidelberg eine Kundgebung gemacht vor der PH Heidelberg. Von dort wurden allein über 50 nach dem Examen mit Berufsverbot belegt. Heute sind von uns auch 20 hier und beteiligen sich an der Kundgebung. Vorhin haben wir spontan auch die Königstraße beehrt in Stuttgart mit unserem Transparent und haben zumindest keine Ablehnung erfahren, sondern sehr viel Neugierde und auch Unwissen, was das denn ist, Berufsverbote. 180 Betroffene bei uns in der Region, das zeigt auch, wie untertrieben die offizielle Zahl ist, die das Innenministerium nennt, die auch in der Broschüre, in der Studie enthalten ist, 288 Berufsverbote in ganz Baden-Württemberg sollen es sein. Die Zahl 180 bei uns zeigt schon, dass das überhaupt nicht realistisch ist. Eine hohe Dunkelziffer ist tatsächlich die Wahrheit. Der Erlass wurde angewendet zu 97% gegen Linke. Ist auch in der Studie der Uni Heidelberg nachzulesen. Bei uns in Nordbaden waren ganze 2 Fälle, in denen Maßnahmen ergriffen wurden gegen Rechte und Neonazis. Einer davon war der Günter Deckert, NPD-Mensch, viele noch bekannt. 2018 bis 2021 gab es an der Uni Heidelberg dieses Forschungsprojekt zu den Auswirkungen des Schießerlasses. So war die Variante in Baden-Württemberg. Sigi hat es gesagt. Die Studie hat eindrucksvoll bestätigt, 684 Seiten, wie berechtigt unsere Forderungen sind. In Baden-Württemberg erfolgten von 1973 bis 1990 insgesamt 695.674 sogenannte Regelanfragen beim Verfassungsschutz. Diese gewaltige Zahl habe ich mal überlegt, wie kann man das plastisch machen? 695.000 sind im Schnitt pro Tag 110 Spitzeleien durch Schlapphüte und Schreibtischtäter. Und das 17 Jahre lang 110 Beschnüffelungen pro Tag. Frau Bauer ist die ehemalige Wissenschaftsministerin gewesen in Baden-Württemberg bis September. Sie hat das Geleitwort geschrieben zu dieser Studie. Und sie schreibt wörtlich, der Radikalerlass wurde in Baden-Württemberg besonders intensiv und länger angewandt. Das Land machte sich einen Namen als schwarze Berufsverbote-Provinz. Die Lebensentwürfe von jungen Menschen wurden zerstört und Existenzen gefährdet. So Frau Bauer. Gestern hat auch die FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, für uns etwas unerwartet, einen längeren Artikel zum Thema Radikalerlass und Berufsverbote veröffentlicht. Und es wird auch auf dieses Geleitwort verwiesen und es wird darauf verwiesen, dass diese Studie enormes Material bietet, Zeitzeugengespräche, Quellenfundstücke, die sehr von der FAZ zum Lesen empfohlen werden. Regierungschef Kretschmann lehnt Forderungen nach Rehabilitierung und Entschädigung seit 11 Jahren ab. Er hat 2016, das wurde vorhin schon gesagt, den runden Tisch, den wir mit 13 Betroffenen, mit Landtagsabgeordneten der SPD und der Grünen hatten, hat er eingestampft und beendet. Begründung, sein Dauerstatement heißt immer, erst müsse eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Erlasses erfolgen. Auch im Film von Hermann Appmeyer, wurde auch schon erwähnt, hat er dies selbst wiederholt. Und er versucht bis heute, sich mit der Prüfung jedes Einzelfalls herauszureden. Aber im Innenministerium liegen 4 laufende Aktenmeter, 55 Bündel mit rund 3000 Einzelfällen. In der Studie sind 90 Fälle aufgezeigt. Ausführlich oder auch weniger ausführlich. Und die Studie hat 3 Jahre gedauert. Wenn er 3000 Fälle aufarbeiten will, dann braucht er genau 100 Jahre. Die Berufsverbote, das haben wir gesagt, immer verstießen gegen Menschenrechte, gegen Grundrechte, Organisationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Berufsfreiheit. Sie waren auch, das wurde auch schon gesagt vorhin, ein Verstoß gegen internationales Recht. Sie waren völkerrechtswidrig. Sie haben gegen die internationale Arbeitsorganisation Bestimmungen verstoßen, die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf verbieten. Und seit 2006 widersprechen die Berufsverbote auch dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG, das ebenfalls Diskriminierung im Beruf verbietet. In Heidelberg liegt dem Gemeinderat inzwischen ein Entschließungsantrag vor. Verschiedene Fraktionen möchten, dass der Gemeinderat eine Entschließung verabschiedet an die Landesregierung und den Landtag. Sie sollen unseren Forderungen nachkommen. Übernächste Woche wird dieser Antrag in Heidelberg behandelt. Die Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg hat zum 50. Jahrestag mit 7 Betroffenen von uns, die heute alle hier sind, Interviews geführt und unsere Fälle dokumentiert. Wir haben im September einen offenen Brief nochmals geschrieben an Herrn Kretschmann, aus dem ich euch etwas vorlesen will. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, nachdem von 2012 bis 2021 die Landesparlamente von Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Berlin Beschlüsse zur Rehabilitierung der Betroffenen gefasst haben, können sich die politischen Verantwortlichen in Baden-Württemberg nicht länger um diese Entscheidung herumdrücken. Seitdem die Studie vorliegt, ist über ein halbes Jahr vergangen. Weiteres Aussitzen ist nicht hinnehmbar. So der Brief. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass 9 von uns in Heidelberg, 9 Betroffene sind bereits gestorben. Wir nehmen, schreiben wir Herrn Kretschmann, bloße Entschuldigungen nicht hin. Das reicht uns nicht aus. Erst recht nicht akzeptabel sind Entschuldigungen nur individuell, wie es Ihnen, Herrn Kretschmann, als Regierungschef vorschwebt. Das wollen wir nicht. Gute und schlechte teilen, da entschuldigen, da rehabilitieren, da nicht. Entweder alle oder das andere nützt uns nichts. Dass es um kollektives Unrecht und Wiedergutmachung, kollektives Unrecht gegenüber allen Betroffenen geht, ist auch in den 4 genannten Beschlüssen im Landtagen so enthalten. Seit über einem Jahrzehnt ergeht es uns Betroffenen in Baden-Württemberg aber so, wenn man an Herrn Ministerpräsident Kretschmann schreibt, dann bekommt man von Herrn K. und seinem großen Stab im Staatsministerium in der Villa Reitzenstein keine Antwort. 2 einzige Beantwortungen in 11 Jahren. Nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhalten viele, es gibt keine Reaktion. Dieses ewige Verschleppen haben wir wirklich total satt. Die Süddeutsche Zeitung hat am 26. Juni dieses Verhalten so beschrieben. Sie schreibt, Herr Kretschmann windet sich wie ein Aal. Nach 2014, 2016, 2018, 2020 war Corona-Pause. Demonstrieren wir jetzt in 8 Jahren heute zum 4. Mal hier gegenüber dem Landtag. Auch wenn einige von uns schon 80 sind und der Großteil 70, einen Gefallen tun wir Ihnen nicht, dass wir aufgeben, diesen Gefallen tun wir Ihnen nicht. Und erst recht nicht, wenn wir sehen, dass neue radikalen Gesetze kurz vor der Verabschiedung stehen. Sigrid hat es ausführlich berichtet. Zu diesem Fall, radikalen Gesetze 2, Berufsverbote 2.0, hat übrigens Herr Kretschmann überraschenderweise etwas Richtiges gesagt. Er hat nämlich bei Hermann Abmeier im Film gesagt, den Radikalerlass wie damals brauchen wir sicher nicht. Immerhin, vielleicht muss man ihn allerdings eines Tages an diesen Satz erinnern. Tatsächlich reichen Disziplinarrecht, Strafrecht und Grundgesetz völlig aus, wenn man gegen Extremrechte und Neonazis vorgehen und öffentlichen Dienst fernhalten will. Viele Betroffene, Sigrid hat ihr Beispiel selbst genannt, haben von uns 1.000 Euro weniger Rente. Wir haben Fälle in Mannheim, in Stuttgart und anderswo, die haben 600 Euro brutto Rente. Waren von Berufsverbot betroffen, haben 600 Euro Rente. Deshalb erwarten wir uneingeschränkte politische Rehabilitierung und Entschädigung. Zumindest entsprechende finanzielle Ausgleichsbeträge für die Rentenverluste könnten kurzfristig aus einem Fonds bezahlt werden. Der Landtag hat heute nicht nur dem Herrn Strobel wieder seine Beschäftigung weiter verlängert, sondern hat auch heute den Haushalt beraten in erster Lesung. Für diesen Entschädigungsfonds, den wir fordern, müsste das Land gerade mal einen mittleren einstelligen Millionenbetrag zur Verfügung stellen. Das sind einmalig 0,1 Promille des Jahreshaushalts, also kein Geld. Die Land-Kampagne, The Land, hat das 4-fache gekostet. Wir fragen, wie lange will sich die Landesregierung mit der Heidelberger Studie noch befassen? Den Medien und der Politik ist sie nicht im Mai zur Verfügung gestellt worden. Medien und Politik wurde vorab vom Verlag die Druckerfahnen gegeben, das gesamte Buch im Februar. Das heißt, Herr Kretschmann und sein Stab sitzen seit Februar über diesen Text und ist nicht fertig. Wir haben den Forschungsbericht Ende Mai bekommen, in Buchform gekauft Und wir haben ihn in 5 Tagen 684 Seiten durchgearbeitet und haben eine öffentliche Stellungnahme dazu erstellt, die jeder nachlesen kann. Der Ministerpräsident ist im Juni, Juli gefragt worden von der Presse, wenn die Studie seit längerem vorliegt, warum warten Sie weiter ab? Die Stuttgarter Zeitung hat er geantwortet, unwirsch und genervt, schreibt die Stuttgarter Zeitung. Die Betroffenen hatten schon lange Geduld und jetzt müssen sie sich halt nochmal gedulden. Meine Zeit und die der Ministerien ist begrenzt. Ich habe gerade sehr, sehr große Probleme zu lösen. Stichwort Gaskrise. Das war am 14. Juli in der Stuttgarter Zeitung. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat vor 4 Wochen nachgesetzt im Staatsministerium, was denn nun sei. Die stereotype Antwort der Sprecherin des Staatsministeriums, obwohl weitere 2,5 Monate vergangen waren. Der Ministerpräsident bittet um Verständnis, dass es in der aktuellen Situation Fragen von akuter Dringlichkeit gibt, die diesem Thema vorgelagert sind. 30. September. Die Zeitung Kontext, habe ich eingangs erwähnt, hat vor 6 Tagen sich an das Staatsministerium gewandt und genau wörtlich dieses letzte Zitat bekommen. Die Süddeutsche Zeitung hat das Richtige gefragt, will Herr Kretschmann, will die Politik eine biologische Lösung? Das ist wirklich berechtigt, diese Frage. Und ich habe gesagt, 9 von uns sind schon gestorben. Im Ständigen Ausschuss des Landtags stand die Studie im Zuge einer SPD-Anfrage 3-mal auf der Tagesordnung. Zuletzt haben die SPD-Mitglieder am 29. September einen Antrag eingebracht. Ich zitiere, der Landtag wolle beschließen, sich bei den Betroffenen, denen in Verbindung mit dem sogenannten Radikalerlass Unrecht widerfahren ist, in geeigneter Form zu entschuldigen. Zweitens, das erlittene Unrecht jeweils finanziell angemessen zu kompensieren. Zitat Ende. Der Ausschuss hat mehrheitlich abgelehnt. Herr Kretschmann hat am 1. Juli in der Stuttgarter Zeitung erklärt, wörtlich, wir werten die Ergebnisse der Studie derzeit aus. Aufbauend darauf werde ich entscheiden, wie wir weiter mit diesem Thema umgehen. Damit hat er bestätigt, die politisch Verantwortlichen kommen um eine Entscheidung nicht herum. Zwar wird der Landeschef in Kreisen der Politik bereits als Auslaufmodell gehandelt, aber wir nehmen ihn da ernst und nehmen ihn beim Wort. Wenn weiter nichts passiert, kommt zum Aussitzen noch was dazu und das nennen wir einen veritablen Wortbruch. Auch eine Forscherin an der Uni Heidelberg zieht in der wissenschaftlichen Studie dieses Fazit. Ob die Betroffenen ihre Forderungen in naher Zukunft eingelöst wissen können, das zu entscheiden ist freilich nicht Aufgabe der Wissenschaft, sondern vor allem eine des politischen Willens. Zitat Ende. Dass dies endlich passiert, aber nicht in 100 Jahren, sondern dieses Jahr noch, deshalb waren wir heute hier. Und deshalb herzlichen Dank für eure Teilnahme. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir werden das weiter verfolgen und euch auch nicht aufgeben. Dankeschön.
Nun erstmal zu einem anderen Thema und zwar findet jetzt am Wochenende der Kongress der Informationsstelle gegen Militarisierung statt, auch mit dem Thema Weltkrieg verhindern, abrüsten, verhandeln statt Waffenlieferungen. Und dazu gibt's im Radio Wüste Welle ein Interview mit Martin Kirsch. Nun. So, bis ich das gefunden habe, vorher noch ein paar Takte Musik von Bernd Köhler und Evo 2.
Die Schwurhand, die zur Ikone wurde, gegen das Vergessen. Kollektive Antwort auf das mörderische Massensterben im Ersten Weltkrieg? Ein Gesicht verheerend vom Leid gezeichnet und dennoch der drohenden Gefahr entgegengewandt, anklagend und fast stumm. Der Schrei: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg.
So, nun zu dem Interview mit Martin Kirsch von der Informationsstelle Militarisierung zum derzeitigen stattfindenden Kongress.
96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde. Wir haben einen Gast hier, Martin Kirsch von der Informationsstelle Militarisierung. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Euer Kongress steht an Samstag und Sonntag, der 26. schon. Die Informationsstelle Militarisierung ist also ein Urgestein in der Rüstungskritik, Militarisierungsforschung. Der Kongress hat das Thema Zeitenwenden, Ukraine-Krieg und Aufrüstung. Man möchte meinen, ganz aus aktuellem Anlass. Ja, wie ist das bei euch gegangen? Ihr habt euch ja nicht immer auf die großen aktuellen Themen draufgesetzt, sondern eure Agenda auch unabhängig davon bestimmt. Aber diesmal gab es, glaube ich, keine Alternativen. Oder wie kamt ihr zu diesem Kongressthema und Schwerpunkt?
Ja, wir sitzen immer im Lauf des Jahres zusammen und diskutieren, was für Themen gerade spannend sind. Und irgendwann im Sommer muss man halt in eine Richtung kommen, um dann im Spätherbst Richtung Winter tatsächlich den Kongress auszurichten. Wir haben auch in diesem Jahr verschiedene Themen diskutiert und angerissen und geguckt, was geht. Und irgendwann war aber ziemlich klar sozusagen mit unserem thematischen Fokus irgendwie Militär, Rüstung, Krieg und die Kritik da dran. Und den aktuellen Ereignissen kommt man da gar nicht drum rum, als dieses Thema in diesem Jahr zu bearbeiten. Und naja, auch mit der Hoffnung, mit der Idee, da irgendwie Leute nochmal zu bestärken, auch eine kritische Haltung dazu einzunehmen und auch uns ja gegenseitig da drin nochmal irgendwie weiterzubilden. Also jetzt nicht nur im Kern der IMI, sondern das Publikum, was da kommt, die Menschen, die da Interesse haben. Weil auch da passiert ja so aktuell, wie es ist, so viel, dass man gar nicht alles immer mitschneiden kann. Und irgendwie ist dann spannend, ist, wenn Leute zusammenkommen und aus verschiedenen Standpunkten auf diese beiden Themen, eben den unmittelbaren Krieg in der Ukraine und aber auch diese ganze Zeitenwende auf Rüstungsthematik in Deutschland irgendwie drauf gucken.
Was kriegt ihr da zu hören, auch wenn ihr euch kritisch zum Krieg äußert? Da gibt's ja immer mal wieder auch, dass pazifistische Töne so sehr weggewischt worden sind oder dann in die Ecke der Putin-Versteher gedrängt worden.
Na, vielen Leuten gefällt es überhaupt nicht. Die Perspektive der IMI war immer, die deutsche Position in den Fokus zu nehmen. Auf eine Art sozusagen der Klassiker zu sagen, wir kehren als erstes vor der eigenen Haustür. Das heißt nicht, dass man nicht in einem Krieg im Irak irgendwie auch guckt, was machen die USA da und was sind da Probleme. Und das heißt auch nicht umgekehrt, jetzt aktuell oder zu anderen Zeitpunkten zu gucken, was passiert da in Russland irgendwie. Das ist, geht überhaupt nicht darum, da irgendeine Seite schön zu reden, sondern tatsächlich zu sagen, der Krieg, die Strukturen, die zu diesen Kriegen führen, das, was diese Kriege auslösen und die Interessen, die hinter Kriegen stecken, das ist das Problem. Es geht nicht darum, eine Seite in einem Konflikt zu beziehen, sondern genau das Gegenteil, eine Position gegen den Krieg zu beziehen. Aber das ist aktuell natürlich nicht immer einfach, weil wenn man die eine Seite kritisiert, wird man schnell der anderen Seite zugerechnet, auf die wir aber ganz und gar nicht gehören wollen. Und genau da versuchen wir dann ja aber auch gegenzuhalten und da auch Substanz an die Sachen nochmal dran zu bringen, wirklich da reinzugucken, was ist in diesem 100 Milliarden Paket drin, was heißt das, was sind das für Waffen, für welche Form von Krieg sind die da, wieso sind da Flugzeuge drin, die darauf ausgelegt sind, Atombomben abzuwerfen. Die Prozesse, die jetzt gerade anlaufen, das sind Prozesse, die, wenn sie nicht irgendwo wieder gebremst oder gestoppt werden, die auf Jahrzehnte angelegt sind, die militärischen Umbaumaßnahmen in der NATO, in der Bundeswehr, das ist was bleiben wird, wenn man da nicht irgendwie nochmal ganz anders einhakt. Und dafür eine Aufmerksamkeit zu schaffen, dafür auch eine Klarheit zu schaffen, dass es nicht eine Frage ist von, oder nicht einzig und allein eine Frage von, bin ich Pazifistin oder Pazifist oder wie stehe ich zum Militär, sondern dass das wirklich eine elementare gesellschaftliche Verschiebung ist, die da stattfindet und die uns auch noch viel softer trifft als Menschen in anderen Ländern. Also
sollte dann eben auch, wenn ihr sagt, konzentriert euch auf Deutschland und die Bundeswehr, wie sollte die Politik und auch die Bundeswehr mit den Forderungen auch von der Ukraine dann umgehen, auch wenn quasi hier diese militärische Unterstützung ja schon auch lautstark gefordert wird?
In Bezug auf Waffenlieferungen und ja. So Geschichten jetzt. Ich halte das einfach für eine grundschlechte Idee in einem Krieg, wo, wie gesagt, mit Zahlen ist super schwierig, weil das immer Schätzungen sind, aber aus US-Regierungskreisen kamen jetzt kürzlich Zahlen, dass 100.000 russische Soldaten, 100.000 ukrainische Soldaten und etwa 40.000 Zivilistinnen und Zivilisten gestorben sind in diesem Krieg in 9 Monaten. Das ist einfach irgendwie Tübingen und Reutlingen und alles dazwischen zusammen an Menschen, die einfach in 9 Monaten gestorben sind, völlig ohne jeglichen Sinn. Das ist, ohne jetzt irgendwie so Leid miteinander vergleichen zu wollen, irgendwie, das ist persönlich immer schrecklich, aber auch um das die Dimension klar zu machen, im gesamten Afghanistan-Krieg in 20 Jahren sind nach Schätzungen 200.000 Menschen gestorben. In diesem Krieg sind es jetzt schon mehr nach 9 Monaten. Also was ist das für eine Gewalt und für eine Maschine der Zerstörung und Vernichtung von menschlichem Leben, von Gesellschaft, aber ganz anderes Thema auch von Natur, von Ressourcen. Also wir können uns das überhaupt nicht leisten, das funktioniert überhaupt nicht und das ist eine irre Fantasie, dass man jetzt da Waffen reinliefert. Klar stärkt das für einen Moment irgendwie eine Seite da drin und es führt aber einfach nur zu einem weiteren Sterben und einer weiteren Zerstörung, wo die Frage sein muss, wie kommt man an den Punkt, dass das wieder aufhört und wie kommt man an den Punkt, wo es irgend sowas wie Verhandlungen gibt, weil nur so kommt man aus diesem Krieg raus und all diese Fantasien von die Ukraine könnte das gewinnen. Also das würde einfach ziemlich zwangsläufig und das ist jetzt nicht meine alleinige Meinung, sondern irgendwie da kann man Generäle, die durch die Radiosendung springen, fragen oder irgendwelche politikwissenschaftlichen Koryphäen, die da eine ganz andere Position zu haben. Das muss irgendwann mit einer Verhandlung enden, weil sonst läuft das tatsächlich auf einen Weltkrieg raus und egal welche Position man bezieht, das kann von niemandem das Interesse sein. Und da eine Klarheit drüber zu schaffen, wie kommen wir da wieder raus aus dieser Eskalationsspirale, das ist total relevant. Und wenn man das vor Augen hat, dann kann man meiner Meinung nach nicht ernsthaft dafür sein, dass da irgendwie Kriegswaffen geliefert werden. Kann man nicht ernsthaft überzeugt davon sein, dass da jetzt noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer ausgebildet werden, um in diesen Krieg zu ziehen, um da zu sterben. Genauso auf der anderen Seite. Also da sterben zwangsrekrutierte Soldatinnen und Soldaten. Da mögen irgendwie Überzeugungstäter dazwischen sein, aber in der Masse sind das Leute, die auf diesen Krieg eigentlich erstmal auf beiden Seiten herzlich wenig Lust haben. Und deswegen müssen wir aus dieser Eskalationsspirale raus.
Wie schaffen wir das? Hast du Visionen?
Es gibt natürlich auch Überlegungen, auch das wird auf dem Kongress Thema sein oder zumindest angerissen werden, was für politische Strukturen wären möglich, wo es tatsächlich Verhandlungsformate gibt, wo alle Staaten in Europa, und das ist dann zwangsweise inklusive Russland, irgendwie vertreten sind und irgendwie eine Form von Aushandlung finden, weil wir werden uns diese Flecken Erde weiter miteinander teilen müssen. Und auf eine Art gehe ich davon aus, dass wenn man es wirklich durchdekliniert, die wenigsten Leute, die auf diesem Kontinent irgendwie leben, die auf diesem Planeten leben, ernsthaft Lust auf diesen andauernden Kriegszustand haben.
So viel erstmal. Mehr kritische Analysen zur Bundeswehr und auch zum Ukraine-Krieg und auch zum Militär im Allgemeinen am Samstag und am Sonntag beim Kongress der Informationsstelle Militarisierung in der Hermann-Hepper-Halle. Den Samstag kriegt ihr von 12 bis 20 Uhr auch hier auf der Wüstenwelle mit. Und vielen Dank, Martin, dass du da warst. Einen schönen Kongress wünsche ich. Toi, toi, toi. Und viel Erfolg für deine Arbeit. Und danke für deine offenen Worte. Wüstenwelle 6.
So, gestern gab es ja einen Aktionstag, mit dem auch im Beitrag von Martin Kirsch von der IMI genannten Forderungen, Schluss mit Waffenlieferungen, Verhandlungen und so weiter. Es gab auch unter Teilnahme von Attack und Seebrücke und VVN BDA und weiteren Organisationen öffentlichkeitswirksame Kundgebungen. Gestern wird man morgen auch weiteres dazu nachlesen können. Haru wollte noch einiges ergänzen. Insgesamt Hinweis auf Artikel und
Ja, also es gibt auch zu diesem Kongress, der aktuell noch läuft, noch nicht zu Ende ist, ein gutes Interview mit Christoph Marischka von der schon erwähnten IMI. Der ist auch schon seit Jahren im Vorstand der Informationsstelle. Wir hatten ihn auch mal in Mannheim eingeladen. Das Bündnis gegen Abschiebung. Er sagt auch, dass er erwähnt jetzt, was jetzt auch schon gesagt wurde, also die besondere Brisanz aktuell jetzt, die im Gefolge dieses Ukraine-Kriegs läuft, also diese Aufrüstung eben enorme, auch in Deutschland 100 Milliarden und die Gefahr eben einfach eines Atomkriegs, ja. weil beide Seiten, es ist ja irgendwie auch ein Stellvertreterkrieg, der da in Ukraine stattfindet. Es geht auch um Russland. Baerbock sagte gleich, die deutsche Außenministerin redete von Russland ruinieren, das heißt vernichten. Das muss man sich mal reinziehen, was das bedeutet, sowas zu äußern öffentlich, nachdem wenn man mal an den Zweiten Weltkrieg denkt, wo Russland die Hauptlast getragen hat, wo 20 Millionen umgekommen sind und und das war auch das Ziel der Faschisten, Russland zu ruinieren. Tut mir leid. Also ruinieren heißt vernichten. Ja, man wollte Russland als Rohstoffreservoir und die Arbeitskräfte nutzen und eben als Konkurrent ausschalten. Ähnliche Motive sind auch heute wieder aktuell und auch in der und auch das nächste Land, was im Visier der Imperialisten ist und der NATO, ist China. Da lässt man keine Gelegenheit aus, ob es die Menschenrechte angeblich in der Uiguren geht oder um Taiwan. Es wird da eine riesen Geschichte, eine Propagandageschichte abgezogen, aber es gibt auch Manöver immer mehr vor China und die Frage ist ja, warum wird dann China als zweiter böser Staat so aufgebauscht? Weil China einfach in den letzten Jahren praktisch die Armut im eigenen Land beseitigt hat, weil es auch zum Teil nicht direkt imperialistische Politik betreibt. Ich sage es mal ganz vorsichtig, das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu den anderen Ländern, zum Teil faire Bedingungen mit diesen Staaten hat. Und deshalb sind viele Staaten in Afrika und auch in Lateinamerika unterstützen eben nicht den Kurs der NATO, weil ihnen der gar nichts bringt. Erst recht nicht, wenn es um Versorgung geht mit Lebensmitteln und. Und auch die Klimakatastrophe wird nicht, wird nicht begegnet. Das hat man ja jetzt bei der Klimakonferenz gesehen. Das sind nur Absichtserklärungen. Da wurde überhaupt nichts konkret beschlossen. Das steht noch aus. Und für uns ist es auch wichtig, das greife ich jetzt mal vor, vielleicht sage ich später noch was zu dem Artikel von Doug Dehlen. Die hat nämlich eine Rede gehalten in Namibia. Da geht es um Reparationsforderungen, weil Namibia war eine Kolonie des deutschen Staates. Und sie sagt, am Schluss ihres Artikels geht sie auf den Ukraine-Krieg ein und sie plädiert für Neutralität. Da sagt sie, das zitiere ich gerade, Neutralität bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Neutralität bedeutet immer wieder einzufordern, dass internationale Gesetze respektiert werden. Neutralität bedeutet, dass unsere Herzen weiter für die Opfer militärischer Invasion willkürlicher Sanktionen schlagen, die niemals gegenüber NATO-Staaten verhängt werden. Genau, es ist nie ein NATO-Land sanktioniert werden, die sanktionieren immer nur andere. Und sie führen weiter Kriege und sie unterstützen diesen Krieg gegen die, also gegen Russland. Und da haben die Menschen in der Ukraine auch nichts davon. Das Beste ist, der Krieg geht schnell zu Ende und wird wieder aufgebaut. Und es wird aber auch die Sicherheitsinteressen Russland müssen auch berücksichtigt werden. Das ist ihnen versprochen worden, dass die NATO nicht weiter ausgedehnt wird und Russland nicht von NATO-Staaten umzingelt wird. Das ist eine Bedrohung, keine Frage. Der Arnold Schölzel, der hat dazu was Gutes gesagt, ein Zitat fällt mir jetzt ein, er sagte, unabhängig davon, wer zuerst geschossen hat, gilt es, die Ursachen eines Krieges herauszufinden. Ohne ein Verständnis der Ursachen wird ein kriegerischer Konflikt, kann er nicht verstanden werden und kommt man auch nicht und hinterfragt auch nicht, macht es denn Sinn, immer mehr Waffen dahin zu schaffen, egal was da läuft, egal wie viele Menschen insgesamt umkommen, egal was das für Erweiterungen für die ganze Welt hat, eben nicht. Und deshalb ist unser Ding hier in Deutschland, wo wir ein wichtiger Stützpunkt praktisch weiter in der USA sind, was ja mal zeitweise anders aussah. Jetzt hat Deutschland wieder eine verstärkte Bedeutung für Drohnenmorde, für Logistik und so weiter. Da werden Panzer auch von Kohlmann-Kaserne schon seit Wochen dann nach Ukraine geschafft. Und das bringt einfach nichts. Das ist ein wichtiges Teil. Jeder politische Mensch, egal in welcher Organisation er ist, muss diese weiteren Sachen berücksichtigen. Sie sind für Klima, für das soziale Leben wichtig, weil das auch in Deutschland spüren wir das jetzt schon, dass diese Finanzierung dieser Waffenexport und dieser Aufrüstung ja natürlich auf Kosten der Menschen geht, die dringend auf soziale Geschichten angewiesen sind. Okay, das mal so ganz spontan noch dazu.
Als kurze Ergänzung zu dem längeren, sehr lesenswerten Redeartikel von Selvin Dagdalen in Windhoek, Namibia sei nur einiges kurz festgestellt. Die aktuelle Lage ist ja die, dass die Bundesregierung immer noch nicht faktisch den Völkermord als Völkermord anerkennt und die berechtigten Zahlungen und Entschädigungen direkt an die Nachkommen der Ermordeten nicht macht. Es sind durch die mörderische Genozidpolitik des deutschen Kolonialismus bis zu 80% der Herero ausgerottet worden und 60% der Nama. Weiteres zum Thema könnt ihr auch finden auf der Webseite Bündnis gegen Abschiebung Mannheim.com unter den Überschriften Kolonialismus, Neokolonialismus. Soweit meine Ergänzungen dazu. Nach ein paar Takten Musik. Komme ich zu dem Thema Aufarbeitung, Entschädigung und Rehabilitierung der Berufsverbote Opfer der 70er Jahre mit einer Rede der Initiative Berufsverbote.
De les enfermer puis expulser, laisser les rester. Ce n'est pas un crime d'être réfugié. Laissez les gens passer. C'est un crime de les laisser mourir à la frontière. De les enfermer puis expulser, laisser les rester. Ce n'est pas un crime d'être immigré. Beaucoup de gens ont l'espoir de commencer une nouvelle vie. Les raisons.
So, nochmal zur Erinnerung, die üblichen Seiten, auf denen Mensch sich gegen Krieg und für Abrüstung und für Verhandlungslösung und so weiter informieren kann, sind selbstverständlich die Webseite der Informationsstelle Militarisierung, die Webseite German Foreign Policy, auf der täglich neue Analysen über die deutsche imperialistische Außenpolitik veröffentlicht werden, und ein bisschen breiter gestreut die Webseite heise.tp. Nur so viel zur Information nochmal zwischendurch. Ich habe hier noch, könnte noch eine kürzere, gedrängte Presseschau machen. Und zwar der aktuellen Granma, könnt ihr auch finden im Internet, der Zeitung Antifa, jetzt vom November, Dezember, zentrale Zeitung der VVN-BDA. Da ist auch nochmal ein Artikel von Michael Traskosi, der davor warnt, dass der Radikalenerlass, dazu kommt ja jetzt gleich noch eine Rede, reloaded wird in Brandenburg als Gesetz, nicht nur als Erlass. Ja, ich kann jetzt nicht alle Überschriften und alle Artikel jetzt erwähnen. Das war jetzt nur so weit im Zusammenhang der Themen der Sendung von heute. Antifaschismus bleibt unverzichtbar. 50. Jahrfeier VVN-BDA Baden-Württemberg. Hinweisen möchte ich noch auf die aktuelle Heft der Kommunistischen Plattform, Heft 11 2022. Das sind einige Artikel von Gerhard Feldbauer, wie kam Mussolini an die Macht, Ellen Brombacher, deutsch-jüdisches Familienbild, dann vor allem der Aufruf zur Teilnahme an der Luxemburg-Liebknecht-Demo am 15. Januar 2023 gegen Krieg und Krise für Frieden und Solidarität. Da ist der ganze Aufruf abgedruckt, und in dem Zusammenhang, wir haben es ja zum Teil schon erwähnt, wird ja auch wieder die Rosa-Luxemburg-Konferenz stattfinden mit dem Hauptthema, den Weltkrieg und die Ausdehnung der Kriege zum Weltkriegen verhindern. Soweit an der Stelle. die Ankündigungen, aber jetzt gleich den Beitrag. Rede der Initiative gegen Berufsverbote auf einer Aktion in Stuttgart zur mit den Hauptforderungen Entschuldigung, Entschädigung, Rehabilitierung. So, da gibt es technische Probleme, da müssen sich immer irgendwelche Fehlermeldungen dazwischen. Ich versuche das dann direkt nach ein paar Tagen Musik noch, den Beitrag auf eine andere Weise abzuspielen. Ich habe jetzt den Beitrag gegen die Berufsverbote im Internet gefunden. Nun die Rede von Martin Hornung von der Initiativgruppe.
Sigrid hat sich schon bedankt. Ist der Kai noch da? Vielen Dank auch von uns aus Heidelberg und Mannheim für deine Unterstützung und die Unterstützung der Gewerkschaften. Wie gesagt, mein Name ist Martin Hornung. Ich habe 1975 nach dem Examen als Grund- und Hauptschullehrer an der PH Heidelberg Berufsverbot bekommen. Grund war eine Unterschrift unter eine öffentliche Erklärung, in der der Radikalenerlass als Erpressung bezeichnet wurde. Anschließend habe ich 4 Jahrzehnte als Metaller gearbeitet und mache seit meiner Rente in der Initiative gegen Berufsverbote mit. Ich habe mir eine Notiz gemacht, denn heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen in der Kontext-Wochenzeitung, um das zu bemerken. Seit heute Morgen habe ich mir gedacht, eigentlich meinen Redebeitrag könnte ich mir ersparen, denn da steht wirklich sehr, sehr viel Interessantes drin. In der Stuttgarter Wochenzeitung Kontext, 8 Seiten Artikel, kann man nur empfehlen, dort erfährt man sehr viel. Die Studie, der Titel dieses Artikels heißt: Studie zu Berufsverboten, Land wertet noch immer aus. Das ist unser Thema heute. Das Land wertet aus und wertet aus und wertet aus. Aber Spaß beiseite, wir machen natürlich unsere Beiträge trotzdem, denn einige kennen den Artikel vielleicht noch nicht. In der Rhein-Neckar-Region, aus der ich komme, war eine der Hochburgen, an denen es besonders viele Berufsverbote gab, lebenslang oder auch zeitweise. Nach unseren eigenen Recherchen hatten wir in den 70er, 80er Jahren plus den Nachzüglerfall Michael Czaskosi, der hier die Musik macht, insgesamt 180 Einstellungsablehnungen und Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst aus politischen Gründen. 180. 107. Wir haben eigene Recherchen geführt, 107 haben wir den vollen Namen, 73 haben wir abgekürzte Nachnamen und noch weitere, wo der Fall einfach geschildert wird. Es waren in Heidelberg 121, in Mannheim 33 und im Umland 26 Berufsverbote. 41% waren Lehrerinnen und Lehrer, 20% waren Lehrkräfte an den Hochschulen, 15% Juristen. Betroffen waren aber auch Klinikärzte, Erzieherinnen, Erzieher, sogar ein Pfarrer, der an den Bodensee zwangsversetzt wurde. Im Vorfeld des 15. Jahrestags im Januar haben wir in Heidelberg eine Kundgebung gemacht vor der PH Heidelberg. Von dort wurden allein über 50 nach dem Examen mit Berufsverbot belegt. Heute sind von uns auch 20 hier und beteiligen sich an der Kundgebung. Vorhin haben wir spontan auch die Königstraße beehrt in Stuttgart mit unserem Transparent und haben zumindest keine Ablehnung erfahren, sondern sehr viel Neugierde und auch Unwissen, was das denn ist, Berufsverbote. 180 Betroffene bei uns in der Region, das zeigt auch, wie untertrieben die offizielle Zahl ist, die das Innenministerium nennt, die auch in der Broschüre, in der Studie enthalten ist, 288 Berufsverbote in ganz Baden-Württemberg sollen es sein. Die Zahl 180 bei uns zeigt schon, dass das überhaupt nicht realistisch ist. Eine hohe Dunkelziffer ist tatsächlich die Wahrheit. Der Erlass wurde angewendet zu 97% gegen Linke. Ist auch in der Studie der Uni Heidelberg nachzulesen. Bei uns in Nordbaden waren ganze 2 Fälle, in denen Maßnahmen ergriffen wurden gegen Rechte und Neonazis. Einer davon war der Günther Deckert, NPD-Mensch, viele noch bekannt. 2018 bis 2021 gab es an der Uni Heidelberg dieses Forschungsprojekt zu den Auswirkungen des Schießerlasses. So war die Variante in Baden-Württemberg, Sigi hat es gesagt. Die Studie hat eindrucksvoll bestätigt, 684 Seiten, wie berechtigt unsere Forderungen sind. In Baden-Württemberg erfolgten von 1973 bis 1990 insgesamt 695.674 sogenannte Regelanfragen beim Verfassungsschutz. Diese gewaltige Zahl habe ich mal überlegt, wie kann man das plastisch machen? 695.000 sind im Schnitt pro Tag 110 Spitzeleien durch Schlapphüte und Schreibtischtäter. Und das 17 Jahre lang 110 Beschnüffelungen pro Tag. Frau Bauer ist die ehemalige Wissenschaftsministerin gewesen in Baden-Württemberg bis September. Sie hat das Geleitwort geschrieben zu dieser Studie. Und sie schreibt wörtlich, der Radikalenerlass wurde in Baden-Württemberg besonders intensiv und länger angewandt. Das Land machte sich einen Namen als schwarze Berufsverbote-Provinz. Die Lebensentwürfe von jungen Menschen wurden zerstört und Existenzen gefährdet. So Frau Bauer. Gestern hat auch die FAZ, Frankfurt Allgemeine Zeitung, für uns etwas unerwartet, einen längeren Artikel zum Thema Radikalenerlass und Berufsverbote veröffentlicht. Und es wird auch auf dieses Geleitwort verwiesen. Und es wird darauf verwiesen, dass diese Studie enormes Material bietet. Zeitzeugengespräche, Quellenfundstücke, die sehr von der FAZ zum Lesen empfohlen werden. Regierungschef Kretschmann lehnt Forderungen nach Rehabilitierung und Entschädigung seit 11 Jahren ab. Er hat 2016, das wurde vorhin schon gesagt, den runden Tisch, den wir mit 13 Betroffenen, mit Landtagsabgeordneten der SPD und der Grünen hatten, hat er eingestampft und beendet. Begründung, sein Dauerstatement heißt immer, erst müsse eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Erlasses erfolgen. Auch im Film von Hermann Appmeyer, wurde auch schon erwähnt, hat er dies selbst wiederholt. Und er versucht bis heute, sich mit der Prüfung jedes Einzelfalls herauszureden. Aber im Innenministerium liegen 4 laufende Aktenmeter, 55 Bündel mit rund 3000 Einzelfällen. In der Studie sind 90 Fälle aufgezeigt, ausführlich oder auch weniger ausführlich. Und die Studie hat 3 Jahre gedauert. Wenn er 3000 Fälle aufarbeiten will, dann braucht er genau 100 Jahre. Die Berufsverbote, das haben wir gesagt, immer verstießen gegen Menschenrechte, gegen Grundrechte, Organisationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Berufsfreiheit. Sie waren auch, das wurde auch schon gesagt vorhin, ein Verstoß gegen internationales Recht. Sie waren völkerrechtswidrig. Sie haben gegen die internationale Arbeitsorganisation Bestimmungen verstoßen, die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf verbieten. Und seit 2006 widersprechen die Berufsverbote auch dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG, das ebenfalls Diskriminierung im Beruf verbietet. In Heidelberg liegt dem Gemeinderat inzwischen ein Entschließungsantrag vor. Verschiedene Fraktionen möchten, dass der Gemeinderat eine Entschließung verabschiedet an die Landesregierung und den Landtag. Sie sollen unseren Forderungen nachkommen. Übernächste Woche wird dieser Antrag in Heidelberg behandelt. Die Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg hat zum 50. Jahrestag mit 7 Betroffenen von uns, die heute alle hier sind, Interviews geführt und unsere Fälle dokumentiert. Wir haben im September einen offenen Brief nochmals geschrieben an Herrn Kretschmann, aus dem ich euch etwas vorlesen will. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, nachdem von 2012 bis 2021 die Landesparlamente von Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Berlin Beschlüsse zur Rehabilitierung der Betroffenen gefasst haben, können sich die politischen Verantwortlichen in Baden-Württemberg nicht länger um diese Entscheidung herumdrücken. Seitdem die Studie vorliegt, ist über ein halbes Jahr vergangen. Weiteres Aussitzen ist nicht hinnehmbar, so der Brief. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass 9 von uns in Heidelberg, 9 Betroffene sind bereits gestorben. Wir nehmen, schreiben wir Herrn Kretschmann, bloße Entschuldigungen nicht hin. Das reicht uns nicht aus. Erst recht nicht akzeptabel sind Entschuldigungen nur individuell, wie es Ihnen, Herrn Kretschmann, als Regierungschef vorschwebt. Das wollen wir nicht. Gute und schlechte teilen, da entschuldigen, da rehabilitieren, da nicht. Entweder alle oder das andere nützt uns nichts.
Ja, nochmal, Haru, ich wollte schon zu dem erwähnten Artikel, also es war ja eine Rede von der Sewim Dagdelen, die sie in Namibia gehalten hat, an der Universität, ein Gastvortrag, der den alten Kolonialismus, so alt ist er ja noch nicht, vom 19. Jahrhundert bis heute, Neokolonialismus, eigentlich ganz gut beleuchtet. Das heißt ja immer, darauf geht sie auch anfangs ein, in dem Kapitel Historische Amnesie, dass Deutschland war ja nie so eine große Kolonialmacht, haben sich relativ spät beteiligt, stimmt, relativ spät beteiligt, ist schon wahr, aber dann gleich auch sehr brutal. Und sie erwähnt da, zum Beispiel diese berühmte Hunnenrede, so wurde die genannt, des deutschen Kaisers Wilhelm II. Anlässlich der Niederschlagung des Boxeraufstands im Kaiserreich China. Und da wurde eine Kriegsflotte aus Deutschland hingeschickt. Und im Jahr 1900 da haben die deutschen Soldaten sind da brutal gegen die Bevölkerung, gegen die Aufständischen vorgegangen. Und Kaiser Wilhelm II. Hat die Parole vorgegeben, die Richtung, jetzt wörtliches Zitat, Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Zitat Ende. Und diese rassistische Maxime spielte auch in Deutsch-Südwestafrika eine Rolle unter dem deutschen Gouverneur Lothar von Trotha, der 1904, also 4 Jahre später, unterschiedslos Männer, Frauen, Kinder also erschießen ließ. Dann wurden viele vertrieben und sind dann verdurstet in der Wüste. Dem brutalen Vernichtungskrieg, wieder wörtlich zitiert aus der Rede, deutscher Kolonialtruppen fielen bis zu 80% der Herero und mehr als die Hälfte der Nama zum Opfer. Auch in diesem Abschnitt geht sie mit Marx zitiert, das berühmte Vorwort aus dem 24. Kapitel, ursprüngliche Akkumulation, im ersten Band vom Kapital. Da hat er das Wichtige dazu gesagt. Er hat da von der Morgenröte der Kapitalistin, jetzt finde ich es nicht mehr, ich muss es ungefähr sinngemäß nochmal erinnern. Er hat von der Morgenröte, ganz blumig, der kapitalistischen Akkumulation gesprochen und dass da und der massenhaft Sklaven und so auch zum Opfer fielen. Und Franz Fanon, der das bekannte Buch geschrieben hat, das war ein Mensch aus, ich glaube, Algerien, der, also ein Aktivist praktisch der Befreiungsbewegung, verdammt, die Verdammten dieser Erde, sehr empfehlenswert, könnt ihr euch besorgen. Und da ist ein Zitat, der Reichtum, was ich jetzt bringe, der Reichtum Europas sei, jetzt wörtlich, auf dem Rücken der Sklaven errichtet worden. Er hat sich vom Blut der Sklaven ernährt, er stammt in direkter Linie vom Boden und aus der Erde dieser unterentwickelten Welt. Und jetzt wieder ein Sprung zu heute, was Selim Dagdin auch sehr schön entwickelt hat. Auch heute ist weiter, sind viele Regionen in der Welt, gerade auch in Afrika, wichtig für Bodenschätze, also erst für die fossilen Ressourcen, Erdöl, Erdgas, Steinkohle und Uran, aber auch Edelmetalle, Phosphate, Akkumulation durch Enteignung, wie das der marxistische Geograf David Harvey in Anknüpfung an Rosa Luxemburg beschreibt. Dann auch, kleiner Einschub, auch diese ganzen internationalen Institutionen des Finanzkapitals wie Weltbank, Internationaler Währungsfonds und so weiter, die mit dieser Politik auch unterstützen. Und im Visier von Ausbeutung und Aneignung geraten jedoch zusehends auch Sonne, Wasser und Wind, also Rohstoffe und Natureigenschaften, die der Durchsetzung einer grüntechnologischen Energiewende in den Ländern des Westens dienen sollen. Und da gibt es von der deutschen Bundesregierung, die was ganz Aktuelles plant eben noch, ist noch nicht fertig, eine sogenannte nationale Wasserstoffstrategie. Als Technologie, will als Technologiestandort für grünen Wasserstoff zum Weltmarktführer werden. Afrikanischen Ländern ist dabei die Aufgabe zugedacht, Flächen und Naturressourcen zu liefern. So beteiligen sich derzeit deutsche Konzerne in Namibia und der Demokratischen Republik Kongo an der Realisierung von Megaprojekten wie Staudämmen, Wind- und Solarparks für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Im Fall der Westsahara ist die deutsche Bundesregierung sogar bereit, die völkerrechtswidrige Besatzung durch Marokko de facto anzuerkennen und die Selbstbestimmungsrechte der Sahrawis zu ignorieren, um das dortige Potenzial für erneuerbare Energien im eigenen Interesse zu nutzen. Und diese ja, und dann ist ein größerer Teil der Rede, da geht es um die neue Entwicklung, also auch Kriege, Krieg und Terror. Und was da wichtig ist, finde ich, ich kann hier nur immer nur ein paar Zitate bringen und dann so ein bisschen das im Groben nochmal nacherzählen, nicht die einzelnen Sätze, aber diese ganze Politik, die heutige neokoloniale Politik, wird unter dem Label Krieg gegen den Terror auch geführt. Und wenn man an den Irakkrieg denkt, auch an die Unterstützung des Erdogan-Regimes in der Türkei gegen Kurden, was jetzt ganz aktuell ist, wo möglicherweise ein Bombenanschlag selbst von der Türkei möglich, bewiesen ist es nicht, durchgeführt wurde, um jetzt den also möglichst die Auslöschung der kurdischen Community in Syrien und Nordirak voranzutreiben und zu legitimieren. Es ist ja auch Wahlkampf in der Türkei. Und Deutschland unterstützt diesen Türsteher in Europa, der hilfreich ist, um die Geflüchteten abzuwehren. Die Nutzung es wird nochmal ganz grundsätzlich in der Rede von Selim Dagdin, das haben wir hier auch schon gebracht, dass Krieg und Kapitalismus zwei Seiten einer Medaille sind. Dass das kapitalistische Wirtschaftssystem als System, was auf den Prinzipien von Konkurrenz und Profitmaximierung basiert dem ist eben Ausbeutung und Expansion inhärent. Und da ist eben der Krieg eine Fortsetzung der Politik und der Ausbeutung mit anderen Mitteln. Die Nutzung militärischer Mittel zur Profitmaximierung ist daher eine Konsequenz der kapitalistischen Logik. Jetzt nochmal in dem Zusammenhang ein Zitat von Franz Fanon, dem schon erwähnten. Ja. Die Massen Europas müssen sich darüber klar werden, dass sie sich in der kolonialen Frage oft allzu sehr mit unseren gemeinsamen Herren verbunden haben. Also es geht um internationale Solidarität gegen Militarisierung, für Befreiung aller Menschen und Abschaffung von Kapitalismus und Ausbeutung. Das ist unser großes Projekt, was wir als Leitschnur also vor uns hertragen sollten und entsprechend auch praktisch umsetzen, so gut es mit unseren schwachen Kräften irgendwie möglich ist. Das war so grob. Nochmal die Quelle, Junge Welt, am Wochenende, also jetzt aktuelles Wochenende, da ist das abgedruckt, ihr werdet es auch später noch, ja, die Überschrift heißt Kontinuitäten der Unterwerfung, Untertitel koloniale Vergangenheit, neokoloniale Gegenwart, Fragezeichen, internationale Beziehungen im Lichte von Krieg, Sanktionen und Völkerrecht.
Okay, danke, Herr Hauserweit. Das war unsere Sendung Grenzenlos vom November. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich sehe, kein Mensch ist illegal.
Well, aus dem Ur Hass, Wut und Unmenschlichkeit aus. Weil ist jedem Menschen sein Zuhause. Lass uns Heimat mit.
Also, wenn wir wichtige Sachen mitkriegen.